Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Auf den riesigen Fenstern klebt Bronzefolie und an der Fassade des Berliner Festspielhauses hängt jetzt auch eine kleinere Replik des DDR-Wappens, allerdings ohne Hammer und Zirkel. Erinnert wird so an den 2008 abgerissenen Palast der Republik. Die Volkskammer tagte seit 1973 im Palast und es wurden Feste gefeiert, bis das Gebäude mitten in Berlin 1990 wegen der gefährlichen Asbestfasern dicht gemacht werden musste. Von heute bis Sonntag wollen Künstler, Philosophen und Musiker im Festspielhaus die Ereignisse von 1989-90 und die Nachwendejahre noch einmal betrachten. Mit dabei ist Elske Rosenfeld, die als Künstlerin und Autorin schon seit längerem erforscht, was Dissidenz, also Widerständigkeit in der DDR und in anderen osteuropäischen Staaten bewirken konnte. Am frühen Abend habe ich mit ihr gesprochen. 1989, Frau Rosenfeld, waren Sie 15 Jahre alt, also noch sehr jung, aber wie wach waren Sie schon, politisch gesehen?
Ich bin da selber im Rückblick immer erstaunt. Man wird dann älter und denkt, mit 15 war man noch so klein. Aber ich war damals tatsächlich relativ politisch bewusst und auch aktiv und habe mich da auch reingestürzt.
Das Festspielhaus soll in diesen Tagen zum Palast der Gegenerzählungen werden. Welche Erzählungen sind es, die Sie neu aufrollen?
Gegen oder auch ergänzend, ja. Also es gibt ja zu 89, 90 einen sehr dominanten Diskurs, der sich auch sprachlich festmacht an diesem Reden vom Mauerfall. Ja, das wird ja jetzt hauptsächlich als Mauerfall referiert auf 89, 90. Wir wollen das ergänzen um die Revolution der Anfänge und auch der Bürgerbewegung, also der Aktiven, die da sozusagen was losgetreten haben und die über diese Mauerfall-Wiedervereinigungsgeschichte hinaus, also die darauf vielleicht gar nicht so sehr abgezielt haben, das ist vielleicht auch nicht mehr bekannt, sondern die eigentlich was anderes wollten, die angetreten waren, diesen DDR-Staatssozialismus zu reformieren und ja, die im Zuge dieser Möglichkeiten, die sich da plötzlich auftaten, dann ganz eigene Projekte entwickelt haben in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf Frauen, Bürgerbeteiligung, demokratische Formen und so weiter. Also da wurden ganz, ganz viele Dinge entwickelt, die so vorher auch gar nicht abzusehen waren.
Ein Programmpunkt ist die 1989-90 in gut 3 Monaten geschriebene neue Verfassung. Das Bürgerforum, der zentrale runde Tisch, war daran maßgeblich beteiligt, aber auch der Jurist und Schriftsteller Bernhard Schlink, der ja bis 2009 dann noch an der Humboldt-Universität in Berlin öffentliches Recht gelehrt hat. Das ist ja unter unheimlich hohem Zeitdruck passiert damals, dass diese Verfassung geschrieben wurde, die dann nicht angenommen wurde. Warum eigentlich?
Die wurde nicht nur nicht angenommen, die wurde dann gar nicht diskutiert. Also der Runde Tisch hat die neu gewählte, neu zusammengetretene Volkskammer beauftragt, diesen Verfassungsentwurf als Erbe der Revolution zu diskutieren und auch zu einem Volksentscheid zu stellen. Das sollte eigentlich im Juni, meine ich, 1990 passieren. Die Volkskammer hat sich dann dagegen entschieden. Da saßen die Bürgerbewegungen, wie wir wissen, in sehr kleiner Anzahl drin. Die haben das auch immer wieder hochgehalten. Das wurde aber nicht gewünscht, weil man einen schnellen Weg zur Einheit wollte und da keine Komplikationen wollte. In dem Sinne ist das dort schon quasi abgelehnt worden.
Können Sie sich, Frau Rosenfeld, vorstellen, dass unsere Gesellschaft eine andere wäre, wenn es den politischen Willen gegeben hätte, eine neue gesamtdeutsche Verfassung anzunehmen?
Na, die Diskussion hätte diesem Einigungsprozess mit Sicherheit gut getan. Also da ist ja, glaube ich, bis heute so ein Gefühl bei vielen Menschen da, dass das irgendwie eine Übernahme war, dass das nicht auf Augenhöhe gelaufen ist. Die Leute, die die Verfassung entwickelt haben am runden Tisch, haben sich tatsächlich, also zunächst hat man gesagt, das ist für eine eigenständige DDR, die man damals erstmal noch wünschte. Dann wurde das aber immer schneller auch tatsächlich zu einem bewussten Mittel, in diesen Einigungsprozess hineinzugehen und da was einzubringen und zu sagen, das hat in der DDR irgendwie halbwegs funktioniert oder das hat nicht so gut funktioniert, aber man könnte es so und so besser machen. Und dass diese Ideen da komplett abgelehnt oder gar nicht beachtet wurden, hat sicher zum einen die Leute auch gekränkt, zum anderen natürlich auch sehr praktische Konsequenzen. Also man muss bedenken, dass da sehr, sehr viele progressive Ideen drin stecken, die auch im Westen zu der Zeit diskutiert wurden und die dann durch diesen massiven Erfolg der CDU auch wieder, auch im Westen wieder verschwanden. Das sind interessante Dinge, die uns bis heute teilweise fehlen. Ja, also gerade was so Bürgerbeteiligung betrifft, auch was Eigentumsfragen betrifft. Ja, dann kam diese Treuhandgeschichte, der Verfassungsentwurf hat eigentlich auch eine stärkere Betonung der sozialen Verantwortung, die mit Eigentum einhergeht, hineingeschrieben, hat auch zum Beispiel eine Begrenzung des Eigentums an Grund und Boden zum Beispiel hineingeschrieben, die jetzt momentan zum Beispiel für das Umland von Berlin sehr wichtig wäre, damit da Ökobauern, die jetzt gerade wahnsinnige Probleme haben, Land zu bekommen, die hätten in so einer, wenn die Verfassung sozusagen so umgesetzt worden wäre, hätten die viel, viel bessere Chancen gehabt, jetzt ja auch alternatives Wirtschaften zu üben. Und da gibt es zahlreiche Beispiele, wo man das sehr konkret sich anschauen kann. Was hätte das konkret gebracht? Also wir sagen beides, das Konkrete ist wichtig, aber auch das Symbolische.
Sehen Sie denn eine Verbindung zwischen dem Ignorieren des gesamtdeutschen Verfassungsentwurfs und dem Entstehen von populistischen, nationalistischen Bewegungen und ja, einer Parteibildung der AfD?
Dieser Weg, den die Wiedervereinigung dann genommen hat, hat ja auf sehr verschiedene Art und Weise Kränkungen hervorgerufen. Ich denke, dass da die Industrialisierung und auch die Treuhandpolitik und die Entmächtigung, die damit wieder einherging, so kurz nach der Revolution, ja, dass es dann wieder hieß, ja, ihr könnt euer Schicksal jetzt halt doch nicht selber bestimmen, sondern das machen wir, Art 1 und Art 2. Es gibt da keine Alternative dazu. Das ist eine Bankrotterklärung der Demokratie, ne, in einem Moment direkt nach einer Revolution. Das spielt da sicher alles rein. Der Verfassungsentwurf ist da, denke ich, ein Punkt davon, ein Baustein.
Ende Mai finden Europawahlen statt und vielen ist mulmig dabei, weil einfach so sehr weiter enge nationale Politik betrieben wird. Wird denn im Haus der Festspiele der Blick auch auf das Supranationale gelenkt an diesem Wochenende?
Ja, absolut. Das ist natürlich total wichtig, dass das nicht auf die deutsch-deutsche Thematik beschränkt bleibt. Das Auftaktpanel fängt auch damit an, dass wir eine internationale Perspektive auf 89, 90 uns anschauen mit Susan Backmus, einer amerikanischen Philosophin, und mit Boris Buden, der kroatisch-österreichischer Philosoph ist. Und das setzt sich eigentlich die ganzen drei Tage durch fort. Am Samstag gibt es eine slowenische Philosophin, Bojana Kunz, die da sprechen wird, mit einer ostdeutschen Künstlerin, Gabriele Stötzer. Am Sonntag geht es nochmal eine große Runde zu neuen Allianzen und die ist sehr, sehr international und auch sehr europäisch aufgestellt und genau auch im Blick auf die Europawahl. Da wird als großer Name zum Beispiel Yannis Varoufakis sprechen, der natürlich mit Diem25 der neuen und ersten transnationalen Partei Europas da sich zur Wahl stellen wird im Mai.
Viel Diskurs, aber auch Kunst und Musik gibt es bis einschließlich Sonntagabend im Berliner Haus der Festspiele, das optisch dem ehemaligen Palast der Republik angeglichen wurde. Die Künstlerin und Publizistin Elske Rosenfeld ist für das Programm mitverantwortlich. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Ja, vielen Dank.